Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ich freue mich, heute Morgen wieder in Berlin zu sein. Ich habe gehört, es ist wie immer, irgendeine U-Bahn funktioniert nicht, irgendeine S-Bahn ist wieder am Streiken oder irgendwie so. Und alles wie immer sozusagen, ganz, ganz großartig. Bei uns in Mainz ist gerade Fasnacht. Wie sagt man in Berlin dazu? Du weißt gar nicht, was ich meine, gell? Man sagt auch zur Begrüßung nicht Halleluja, sondern Helau in den Tagen momentan. Aber das sagt man alles kennt man nicht in Berlin. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Bitte verratet es nicht den Mainzern, aber ich bin geflüchtet. Hab gedacht, ich komme nach Berlin, wenn bei uns... Wirklich, es ist crazy, sage ich euch. Es ist crazy, die Tage. Da, wo ich wohne, das ist ein, ja, wie sagt man, bei uns ein Vorort von Mainz. Und der ist gesperrt. Du kannst nicht in dein eigenes Zuhause fahren, weil dort wird ein Fasnachtsumzug findet dort statt. Und der ist wichtiger, als dass wir nach Hause kommen. Das ist schon krass. Aber gut, das Thema Zuhause ist heute mein Thema. Ich würde gerne beten, den Heiligen Geist einladen, dass er zu uns redet, dass er zu dir redet. Weil ich glaube, das ist, was unsere Herzen brauchen. Genau das, was wir auch gerade gesungen haben, dass Gott zu uns spricht, ganz persönlich. Das ist, was wir brauchen. So sind unsere Herzen gemacht. Wir brauchen das Wort Gottes kontinuierlich in unserem Leben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du an uns wirkst, dass du zu uns sprichst. Und Herr, wir machen dir unsere Herzen auf. Bitte rede zu uns. Zeig du uns, was du für uns hast. Ganz persönlich, wir brauchen das. Wir brauchen dein ermutigendes Wort, ein kraftvolles Wort. Wir brauchen die Wahrheit deines Wortes. Wir brauchen es, dass deine Salbung da drin steckt und dass du zu uns redest, Herr, wer wir sind und was wir tun dürfen in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ihr kennt ja dieses, wenn du den Livestream anmachst von der Equippers Berlin, dann findest du zuallererst, wer weiß, was da steht? Zuallererst, wer weiß das? Ja, irgendjemand, ruf's rein einfach. Willkommen zu Hause, ganz genau. Das steht da. Und bestimmt hast du dich schon mal gefragt, wieso steht das da überall so? Warum steht da eigentlich Willkommen zu Hause? Und ich würde ganz gerne über dieses Thema heute Morgen sprechen. Weil das ist kein Werbeslogan. RTL hat sich den geklaut. Weil wir Kirchen haben nicht aufgepasst. Die haben sich den einfach gemopst. Und jetzt haben die da, ich weiß nicht, die machen jetzt damit auch ihre Willkommen zu Hause bei RTL. Und denkst so, nein, das ist nicht richtig. Du bist dort nicht zu Hause, das ist nicht korrekt, das ist, wenn du ins Haus Gottes kommst. Aber ich möchte euch heute Morgen erzählen, warum das so ist und warum das so wichtig ist. Bist du bereit dafür? Ich fange mal so an. Vor einiger Zeit im Sommer, da hatte ich das Vorrecht, da wurde ich eingeladen zu einer, ja wie soll ich sagen, zu einem Vortrag. Und zwar zu einem Vortrag von Horst Schulze. Kennt jemand Horst Schulze? Horst Schulze hat ein Buch geschrieben, das heißt Excellence Wins. Und zwar hat er eine Hotelkette geleitet. Und zwar gibt es davon auch ein Hotel hier in Berlin. Moment, jetzt ist es mir entfallen. Marriott, das davor. Ritz-Carlton, ganz genau. Die Ritz-Carlton-Kette hat er geleitet. Und zwar war das so, die Geschichte hat er erzählt, das war ganz lustig, wir waren da so zusammen. Und er hat zum ersten Mal in Deutsch hat er gesprochen, weil... Horst Schulze, wie der Name schon sagt, ist ein Deutscher. Der kommt da aus der Nähe von Koblenz irgendwo. Ansonsten ist er ausgewandert in die USA und von dort aus hat er riesige Karriere gemacht und wie gesagt Hotelketten und so weiter geleitet. Und zum allerersten Mal hat er gesprochen über das Thema in Deutsch und ich fand das großartig, ihn zu hören. Er hatte auch so einen Mosel-Akzent, so einen ganz merkwürdigen amerikanischen Mosel-Akzent und so, aber ich fand das richtig, richtig cool und konnte mir das alles anhören und habe mich total darüber gefreut, was er erzählt hat. Und das war so sein Buch und er hat darüber gesprochen, wie er diese Ritz-Carlton Hotelkette gebaut hat. Und er wurde gefragt und es hat alles damit angefangen, dass Investoren zu ihm gekommen sind und ihm gesagt haben, hey Horst, wir würden dir gerne Geld geben. Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt, wir würden dir gerne Geld geben. Der hat sich bestimmt voll gefreut. Er hat gesagt, und zwar, du darfst ein Hotel bauen. Er hat gesagt, was für ein Hotel soll das denn sein? Er hat gesagt, das kannst du selber aussuchen. Du kannst entscheiden, was für ein Hotel du gerne bauen willst. Und dann hat er sich überlegt, was für ein Hotel will er denn gerne bauen? Und dann hat er sich überlegt, er hat den Traum, ein Hotel zu bauen, das beste Hotel der Welt. Das beste Hotel der Welt. hat gesagt, das ist, was ich bauen will. Das ist, was mir auf dem Herzen liegt. Und das, was er gemacht hat, ist Folgendes. Er hat es geprüft, ob das eine gute Idee ist, das beste Hotel der Welt zu bauen. Er hat sich zuerst hingesetzt mit einigen Leuten zusammen und hat überlegt, ist es eine gute Idee, das beste Hotel zu bauen für unsere Kunden? Und dann haben sie zusammen gesprochen und es hört sich erstmal so logisch an und so, aber das hat ja auch Konsequenzen, wenn man das beste Hotel baut der Welt. Und haben sie stundenlang darüber diskutiert und haben gesagt, nee, für unsere Kunden ist es das Beste, wenn wir das beste Hotel der Welt bauen. Und dann haben sie sich zusammengesetzt und haben überlegt, ist es auch für unsere Investoren das Beste? Die Investoren, die das Geld da reingeben, die wollen ja schließlich Geld verdienen mit dem Hotel. Also haben sie sich zusammengesetzt und haben überlegt, ist es die beste Idee? Ja, es ist die beste Idee, auch für die das beste Hotel der Welt zu bauen. Und am Ende, schließlich haben sie sich zusammengesetzt und nochmal gedacht, ist es auch für die Mitarbeiter? Für die Mitarbeiter, die dort arbeiten, die dann irgendwie das beste Hotel der Welt irgendwie auch realisieren. Für die Leute, die dort Zimmermädchen sind oder die in der Rezeption sitzen oder wer auch immer. Ist es für sie auch das beste Hotel der Welt zu bauen? Und schließlich haben auch die gesagt, ja, dafür ist es das Beste. Und dann haben sie sich überlegt, sie bauen das beste Hotel der Welt. Das war die Vision von ihm. Und deswegen hat er ein Buch geschrieben, Excellence Wins. Und das ist ein ganz abgefahrenes Buch. Und ich habe mich gedacht, wow, ist das abgefahren. Und ich konnte es mir nicht verkneifen. Es war ja in der Kirche, dieser Vortrag. Also musste ich die Frage stellen, irgendjemand muss es machen. Jemand muss sich immer opfern und muss irgendwie eine dumme Frage stellen, oder? Und alle anderen sind froh, wenn der eine das macht, damit man es nicht selbst machen kann. Und ich habe gesagt, ich habe mal eine Frage, ist es eigentlich auch erlaubt, die beste Kirche der Welt zu bauen? Und dann hat er mich angeguckt. Ihr Christen. Er selbst ist wiedergeborener Christ, er liebt Jesus. Aber ich glaube, er hat schon so manche Sachen mit den Christen erlebt. Jedenfalls hat er mich angeguckt und hat gesagt, da war dann ganz verwundert, dass ich diese Frage gestellt habe, weil kannst du dir vorstellen, dass wir sagen, wir bauen die beste Kirche der Welt? Ist irgendwie krass, oder? Es hört sich doch gar nicht demütig an. Hört sich auch irgendwie anmaßend, sagen manche, das hört sich irgendwie, also das ist eine komische Sache. Und da habe ich überlegt, na gut, wenn wir nicht die beste Kirche der Welt bauen können, ich habe einen guten Freund in der Schweiz, den kennt ihr auch, Pastor Dan, der sagt, sie bauen die gesündeste Kirche der ganzen Schweiz. Ich finde, das hört sich schon krass an, oder? Da muss man schon Eier haben aus Stahl, um sowas zu sagen. Also so im übertragenen Sinne, bitte nicht jetzt, okay. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Also man muss Mut haben, so, um sowas zu sagen. Und da habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall mal ein Statement. Was könnten wir denn möglicherweise sagen? Was für eine Kirche könnten wir sein? Vielleicht in Berlin, vielleicht irgendwie die coolste? Was denkt ihr mit cool? Ist es ja momentan, die letzten 3 Mal war es ziemlich cool hier morgens. Nee. Coolste Kirche, wir könnten vielleicht sagen, die lauteste Kirche, da könnten wir möglicherweise irgendwie einen Stich machen, zumindest in Berlin, die lauteste Kirche von Berlin, der Welt, vielleicht noch nicht. Vielleicht die fleißigste Kirche, wie wäre es mit so einer deutschen Tugend? Das wäre ja auch nicht so schlecht. Ah, hier habe ich was für uns. Die demütigste Kirche der Welt. Ist ein bisschen widersprüchlich, wenn man das sagt, oder? Wir sind die demütigste Kirche der Welt. Die Leute, oh, ja, ich merk's richtig oder sowas. Und ich habe gedacht, meine Güte, was für eine Kirche könnten wir, wenn irgendetwas für uns, was für eine Kirche wollen wir sein? Und ich habe gedacht, es wäre so cool, wenn wir die hungrigste Kirche wären der ganzen Welt. Wenn unser Hunger nach Jesus so groß wäre, dass das niemals aufhört, dass wir immer sagen, wir wollen noch mehr haben von diesem Jesus in unserem Leben. Die hungrigste Kirche der Welt. Wäre das was? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann mir das gut vorstellen. Meine Güte, das wäre doch mal ein Ding, so eine Kirche zu erleben. Es gibt eine Geschichte in der Bibel und ich liebe diese Story. Und vielleicht hast du davon schon mal gehört. Wenn du schon mal in der Kirche warst, normalerweise ist das so eine, wie sagt man, so eine Premium-Story, eine Signature-Story. Heutzutage sagt man zu allem, was so für etwas steht, Signature. Hast du schon mal gehört? Ja, Signature-Essen, Signature-Wein, Signature-Schokolade. Das ist sozusagen die Signature-Story von Jesus. Jesus hatte so eine Geschichte, zumindest würden wir das heute sagen, die steht in Lukas Kapitel 15. Und das ist diese Geschichte von diesem Vater und den beiden verlorenen Söhnen. Schon mal gehört? Bestimmt. Das ist diese Story von diesem einen Sohn, der sich das Erbe auszahlen lässt und dann weggeht vom Vater und sozusagen versucht, sein eigenes Ding zu machen. Und irgendwann hat er kein Geld mehr. Irgendwann muss er sich einen Job suchen, bekommt einen ziemlich schlechten Job bei den Schweinen. Und irgendwann fällt ihm auf, dass er halt Fehler gemacht hat, dass er zurückkommen will zu seinem Vater, weil dort ist es besser als dem Job, den er jetzt macht bei den Schweinen. Und dass er hungrig ist und dass er eigentlich, und er überlegt sich, dass er einen Fehler gemacht hat und dass er gesündigt hat. Und er macht sich, kennst du diese Geschichte? Und er macht sich auf den Weg zurück zu seinem Vater. Und das Merkwürdige ist in dieser Geschichte, ist es so, dass der Vater, der wartet schon auf den verlorenen Sohn. Auf diesen Sohn, der rebellisch war, der sein eigenes Ding machen wollte. Und ich weiß nicht, jetzt bist du schon vielleicht unterrichtet darin, wie diese Geschichte ausgeht. Und es wundert dich überhaupt nicht. Aber es ist schon sehr verwunderlich, dass der schon wartet. Und er ist überhaupt nicht böse auf seinen verlorenen Sohn, sondern er nimmt ihn in den Arm und er gibt ihm was zu essen. Das heißt sogar, dass sie ein Kalb schlachten, das extra bereit ist dafür. Das ist ein riesiges Fest feiern. Und dann gibt es noch diesen zweiten Sohn. Und der zweite, der ältere Sohn, der ältere Bruder von dem kleineren Bruder, wenn du so willst, der bleibt beim Vater. Das ist ein fleißiger Typ. Der arbeitet. Der gibt richtig Gas. Der ist draußen auf dem Feld und kümmert sich um die Schafe dort oder um die anderen Herden, die sie alle haben. Und dann kommt der Sohn, der jüngere Sohn, nach Hause und sie feiern ein Fest und der ältere Sohn kriegt das mit, aber er bleibt auf dem Feld zurück und macht nichts so. Er sagt so, oh, was soll das? Und so. Und da heißt es in der Geschichte, dass der Vater selbst geht raus zu diesem älteren Sohn und sagt ihm, hey, komm doch, lass uns gemeinsam feiern. Und der ältere Sohn, der beschwert sich und sagt, du hast mir nie ein Kalb gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Und jetzt kommt dieser Taugenichtsstar wieder und der kriegt alles. Das ist die Geschichte und das ist das Gleichnis. Und das ist ein ganz berühmtes Gleichnis, weil es uns erzählt von zwei verlorenen Söhnen. Zwei Söhne, die vergessen haben, wer sie sind und die vergessen haben, dass sie ein Zuhause brauchen und dass sie dieses Zuhause verloren haben. Und wisst ihr, es sind zwei Kräfte in der Welt, die uns abhalten von Zuhause. Und ich habe das bestimmt schon mal erwähnt, aber es ist wichtig, in diesem Zusammenhang das nochmal so klar zu sehen. Und diese beiden Kräfte sind mächtig. Und sie halten uns ab, dorthin zu kommen, wozu wir eigentlich berufen sind, an dem Ort, an dem wir eigentlich sein sollten. Und diese Mächte sind Rebellion und Religion. Rebellion, die Rebellion sagt, ich kann's besser. Ich kann's besser. Und ich brauche dich nicht, Gott. Ich brauche dich nicht. Ich kann es besser machen. Und wisst ihr, was Religion sagt? Die sagt, ich kann's besser, zumindest besser als ein anderer. Und wisst ihr, was Religion dann sagt? Ich kann es selbst schaffen. Gott, du brauchst mich. Der eine sagt, der Rebell, ich brauche dich nicht. Und der andere sagt, mich brauchst du, Gott. Ich bin so wichtig. Beide Kräfte verhindern, dass wir nach Hause kommen. Und dass wir ein Zuhause haben. Und dass wir das Zuhause finden. Solange wir in diesen Kräften, in diesen Mächten gefangen sind, dann können wir nicht zurückkommen an den Ort, zu dem wir eigentlich geschaffen sind, zu dem Ort, was Gott eigentlich für uns hat. Es gibt ein krasses Wort in der Literatur, in der Philosophie, gehen wir sogar so weit heute Morgen, in der Philosophie heute Morgen in Berlin, meine Güte. Da kam im 19. Jahrhundert ein Begriff auf, und zwar, der heißt der Entfremdung. Schon mal gehört? Das ist ein Begriff, der da erfunden worden ist und der, ich lese euch mal vor, das geht darum, man beschreibt einen Zustand, in dem sich ein Individuum, also du oder ich, von sich selbst, anderen Menschen, der Gesellschaft oder der Natur entfremdet fühlt. Er bezieht sich oft auf das Gefühl der Isolation, Entkopplung oder des Verlusts der Verbundenheit. Das ist was Entfremdung. Du hast das Gefühl, du gehörst nirgendwo dazu. Du bist ein Fremdkörper in all dem, in dem du dich befindest. Und du denkst, das ist nicht dein Zuhause. Und das ist merkwürdig, weil da ist ein Hunger in uns, nach einem Zuhause. Jetzt könnte man sagen, naja, wir haben ja kein Zuhause, wir sind ja in diese Welt hinein getroppt. Manche Leute würden das sagen, Zufall hat uns irgendwie hier ankommen lassen, die Kraft des Schicksals oder so etwas. Aber es ist merkwürdig, weil in jedem von uns gibt es einen Hunger, eine Sehnsucht nach diesem Zuhause. Nach diesem Zuhause. Und es ist ganz wunderbar. Es ist, wenn du das liest hier, habe ich euch jetzt nicht vorgelesen, aber die Geschichte in Lukas 15, da heißt es, der junge Mann war so hungrig. Und dann heißt es, Vers 17, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen. Jede Reise beginnt mit Hunger, nicht mit Disziplin. Sie beginnt mit Hunger. Hunger, etwas in uns fehlt. Etwas in meinem Herzen ist leer. Etwas ist dunkel und wir wissen, es ist nicht richtig. Und da beginnt ein Suchen in unserem Herzen. Und wir müssen dieses Suchen auch gar nicht, wie soll ich sagen, wir müssen das auch den Leuten gar nicht machen bei ihnen. Sondern das kommt ganz von alleine. Wenn wir uns manchmal fragen, wie können wir Leute überzeugen, damit sie Jesus annehmen, das ist ja manchmal unsere Sorge, dass wir gut argumentieren und dass wir den Leuten erzählen, wie es geht. Und brauchen wir gar nicht. Die Leute haben Hunger. Es ist da. Nur ist der Hunger manchmal vergessen, abgelenkt vom Hunger. Vielleicht ist der Hunger schon so stark, dass sie gar nicht mehr wahrnehmen, dass du Hunger da hast. Hast du mal ein paar Tage nichts gegessen? Wenn du das machst, einige Tage, vergisst du, dass du was essen willst. Ganz komisch. Der Hunger lässt nach. Auf einmal, weißt gar nicht mehr, es ist gar nicht mehr so. C.S. Lewis hat Folgendes gesagt. Hunger zu haben beweist zwar nicht, dass ich etwas zu essen bekomme, aber hungrig zu sein beweist, dass es so etwas wie Essen gibt. Da ist ein Zuhause. Das ist irgendwo. Und wenn Menschen anfangen, wenn dieser Hunger in ihnen hochsteigt und der Teufel versucht, eine Sache zu verhindern bei allen Menschen in dieser Welt, dass dieser Hunger in ihnen hochsteigt und dass er so aufploppt, weil das ist der Moment der Offenbarung, der Moment, in dem ich verstehe, ich gehöre zu etwas, es gibt etwas, zu dem ich gehören muss. Und dieser Moment ist ein Moment, in dem Menschen offen sind, das Zuhause zu finden, zu dem sie gehören. Ich weiß nicht, ob ihr große, ja, wie soll man sagen, Kinogänger seid oder nicht. Ich war es früher mal, heute nicht mehr so dolle, aber hin und wieder mal gibt es ganz, ganz tolle Filme. Und diesen Film habe ich zuerst als Buch gehört und dann habe ich ihn auch gesehen. Und der heißt Der Marsianer. Hast du den Film schon mal gesehen oder gehört? Marsianer? Rettet Mark Watney. Ist ein ziemlich, ziemlich cooler Film, ehrlich gesagt. Also wenn ich euch das empfehlen darf, wenn du heute Nachmittag nach One Heart nach Hause gehst und dir überlegst, was könnte ich noch machen und welchen Film könnte ich mir anschauen? Das ist ein toller Film. Den kannst du dir auf jeden Fall angucken, wenn du möchtest. Auf jeden Fall geht es hier um einen Mann, der spielt in einer nahen Zukunft. Dieser Film ist ein kleiner Zukunftsfilm, nicht so weit, vielleicht 10, 20 Jahre. Und da gibt es die erste bemannte Mission der NASA auf den Mars. Also auf den nächsten Planeten, der zur Erde irgendwie ist, ein paar Kilometer entfernt, aber da müssen wir hin, ne? Ist ein Mars. Und auf jeden Fall passiert Folgendes, es kommt ein Sturm auf diesem Mars und sie müssen starten und sind gezwungen, den Planeten zu verlassen. Und der Astronaut Mark Watney, um den es geht, der wird verletzt, schwer verletzt in diesem Sturm. Und sie halten ihn für tot. Und so fängt sie an, alleine nach Hause zu fliegen, ohne Mark. Einige Zeit später kommt raus, dass er doch überlebt hat. Durch Satelliten können sie sehen, dass er noch da ist. Und dass er dort in dieser unwirklichen Atmosphäre des Marses anfängt, um sein Leben zu kämpfen. Und wir müssen Folgendes sagen, der Mars ist überhaupt nicht gemacht für Menschen. Verstehst du, dort gibt es gar keine Erde. Dort gibt es gar kein Wasser. Dort gibt es keine Luft zum Atmen. Immer wenn du rausgehst, musst du einen Anzug anziehen. Einen Marsanzug anziehen. Wir können uns das gar nicht so vorstellen. Aber auf dem Mars ist es total fremd, dort zu sein. Jeder Schritt dort ist Arbeit, ist anstrengend, ist schwierig. Er hat dort auch nichts zu essen und er hat so ein paar Kartoffelsamen dabei, aber er hat keine Erde. Jetzt stell dir mal vor, wenn du Kartoffelsamen hast, dann denkst du, machst du dir keine großen Gedanken. Du denkst dir, oh, irgendwoher werde ich Erde bekommen. Ist keine Sache. Es gibt's umsonst. Wer Erde kauft, ja, Das kommt auch nur in Berlin vor, oder? Dass man das kauft. Jedenfalls, dort gibt es keine Erde. Und was machen sie? Was macht er? Er nimmt die Hinterlassenschaften von seiner Crew. Ihr wisst schon, was ich meine. Und das vermischt er so ein bisschen mit dem Sand, was er auf dem Mars findet. Und dann das Wasser, was noch irgendwie da ist. Und dann fängt er an, seine ersten Kartoffeln anzubauen. Und alles unter größten Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und all das tut er dort, nicht weil er den Mars so feiert, sondern weil er nur ein Ziel hat zu überleben, um wieder nach Hause zu kommen. Und manchmal ist es genau so mit uns. Wir versuchen zu überleben und unser Bestes zu tun und unser Leben ist so anstrengend. Manchmal sind die einfachsten Dinge, kennst du das, so anstrengend, aufstehen, die Dinge zu tun, ganz normal zu leben, sich zu freuen und so weiter. Und manchmal ist keine Freude da und alles ist anstrengend und du willst nur überleben. Und du hast das Gefühl, es muss einen Ort geben, an dem du zu Hause bist. Das ist das, wo wir hinwollen. Das ist das, was Gott möchte. Und ich glaube, dass Gott ein Zuhause für uns hat. Dass das das große Evangelium ist. Dass das die große gute Nachricht ist. Dass es das ist, um was es geht bei all dem, was wir tun. Den Menschen zu sagen, willkommen zu Hause. Gott hat ein Zuhause für dich vorbereitet. Gott hat etwas für dich, zu dem du gehörst, für was du geboren worden bist, was zu dir gehört, maßgeschneidert. Da ist ein Gott, der dich liebt. Und in diesem Gleichnis in Lukas 15, da beschreibt Jesus das auch so ein bisschen. Was wir brauchen, ist dieses Zuhause. Und ab Vers 20 lese ich euch mal ein paar Verse. Seid ihr noch da? Okay, das ist gut zu wissen. Seid noch da. Ab Vers 20, da heißt es, so kehrte er, der jüngere Sohn, zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu dem Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Das ist das Herz unseres Gottes. Das ist das Herz des Vaters. Das ist, worum es geht. Menschen kommen zurück nach Hause. Nach Hause zu kommen bedeutet, lass uns das kurz anschauen, bedeutet angenommen zu sein. Es bedeutet angenommen zu sein. Es gibt einen Ort auf der Welt, der sagt zu dir, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Gut, dass du da bist. Wir haben so lange auf dich gewartet. Nichts anderes haben wir getan. Der Vater hat nichts anderes getan, als zu warten auf den Sohn. Kannst du dir das vorstellen? Du bist keine Nummer 438 Milliarden oder sonst irgendwas auf der Welt und es ist egal, sondern er kennt dich. Er wartet auf dich. Das ist das Herz des Vaters. Annahme. Du bist angenommen. Wir sind angenommen. Nach Hause zu kommen bedeutet Vergebung. Es bedeutet, dass Gott hat alles vorbereitet. Er hat ein Opfer bereits gebracht dafür. Es ist bereits, wir wissen, dass wir schuldig geworden sind. Wir wissen es in unserem Herzen, dass wir nicht kompatibel sind, dass es nicht reicht. Wir wissen, dass wir es verrockt haben. Was tun wir mit all dieser Schuld? Es gibt einen Gott, der uns liebt und der uns vergeben will. Warum? Weil Jesus Christus uns geliebt hat. Weil Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist und sein Leben gegeben hat, damit wir Vergebung bekommen können. Nach Hause zu kommen bedeutet Vergebung. Nach Hause zu kommen bedeutet Befreiung. Es bedeutet, dass Gott uns von all dem, was uns belastet, von all dem, was uns versucht, gefangen zu halten. Wisst ihr, die Welt, die hat ihre eigenen Ideen, wie sie uns ein klein bisschen zu Hause zurückgibt. Aber jedes dieser Dinge bindet unsere Herzen und verknechtet uns und drückt uns nach unten, nimmt uns die Luft zum Atmen, verkrümmt unsere Seelen und zerreißt unsere Herzen. Aber der Gott des Universums ist hier, um uns zu befreien. Das ist, was er tun will. Das ist, wenn du nach Hause kommst. Das ist es, was es bedeutet, nach Hause zu kommen. Zu Hause zu sein bedeutet Versorgung. Ein Gott, der uns versorgt. Eine der größten Nöte der Menschen ist doch immer wieder, ich muss arbeiten, ich weiß nicht, woher kommt das Geld, woher kommt das Essen, woher kommt die... wenn du heute die ganze Situation in Deutschland politisch anschaust, das gucken wir uns jetzt gar nicht an, aber wenn du den großen Sound hörst, ist doch die Angst, woher kommt Versorgung? Und der Gott des Universums sagt, bei mir gibt's Versorgung. Der Vater sagt, bei mir gibt's Versorgung. Zu Hause zu sein bedeutet Freude. Was unternehmen wir alles, um Freude zu haben in unserem Leben? Meine Güte, sind wir da auf. Wir sind sehr aufwendig geworden. Wir bauen riesige Parks dafür. Wir machen jedes Jahr eine Industrie, lassen wir im Laufen, mit Milliarden, die nennt sich Reiseindustrie. Und all das machen wir, damit ein bisschen Freude in unsere Herzen kommt. Weißt du was, wenn du zu Gott kommst, er selbst will die Freude sein in unserem Leben. Ist das nicht gut? Zu Hause zu sein bedeutet Freude. Seid ihr noch da? Ich glaube, ich bin am allerfreudigsten hier heute im Haus. Und ich würde es mir wünschen, wenn du das nehmen kannst, das wäre so gut, dass du das weißt. Nach Hause zu kommen bedeutet Wiederherstellung deiner wahren Identität. Wer bist du wirklich? Weißt du, der Sohn kommt nach Hause und er denkt, er ist jetzt ein Diener und er will sich anstellen lassen und hat vielleicht den Vertrag schon und hat gedacht, und weißt du, was passiert? Er sagt, nein, du verstehst nicht, du bist mein Sohn. Hallo? Das hast du nicht verloren, du bist meine Tochter. Nach Hause zu kommen bedeutet Teil einer Familie zu sein, Teil zu sein von etwas Größerem. Wir sind Teil der Familie Gottes. Heimkommen bedeutet, der Vater wartet bereits auf uns. Er wartet bereits, dass wir nach Hause kommen. Das ist das Herz unseres Gottes. Ist das nicht gut zu wissen? Doch, oder? Ist gar nicht so schlecht. Und wie können wir dieses Zuhause haben? Was Gott sagt, ist Folgendes, was er uns zuruft als Kirche. Warum wir, da kommen wir zurück zu dem, warum wir den Leuten sagen, willkommen zu Hause. Er möchte, dass wir den Leuten in seinem Haus einen Vorgeschmack geben von diesem Zuhause. Es ist noch nicht ganz das Zuhause, aber es ist ein Vorgeschmack von dem. Es ist eine Idee, guck mal, das ist, was Gott für uns bereithält. Und eine Gemeinde, wenn du mich fragst, die beste Gemeinde, die es wahrscheinlich gibt, ist, die diesen Vorgeschmack zurück, die sagt, schau mal, du hast Hunger nach Gott, das ist, was Gott ist, das ist, wie das Zuhause aussieht. Mich begeistert es zu glauben, dass Gott solche Kirchen bauen will. Dass Gott solche Dinge, und wisst ihr, was der Key ist dafür? Und das ist, bitte, das ist etwas, was ich glaube, was du in der ganzen Bibel findest. Und dieses Konzept ist so ein großartiges und völlig unterschätztes Konzept. Es ist diese Idee von Gastfreundschaft. Warum ist Gastfreundschaft so großartig? Weil Gastfreundschaft geht hin und behandelt jemanden, der völlig fremd ist, den wir gar nicht kennen. Aber er behandelt diesen völlig Fremden als jemand, als ob wir ihn kennen würden. Als ob er dazu gehören würde. Als ob all die Dinge, und wisst ihr was, in Jesus Christus und in seinem Blut sind all diese Dinge schon geschehen. Wir wissen etwas über Gastfreundschaft in der Bibel. Es ist eines der mächtigsten Dinge, die Gottes Herz bewegen, weil es das Herz Gottes ist. Es ist das Herz Gottes, Menschen als Freunde zu behandeln. Seht mal das Wort Gastfreundschaft. Ich habe es mir mal angeguckt im Griechischen. Das ist manchmal ist es eine gute Idee, manchmal auch nicht, aber diesmal ist es eine gute Idee. Und zwar ist es das Wort Philoxenia. Und der geneigte Grieche hier, jawohl, der weiß, Xenos ist der Fremde und Philos ist der Freund. Und das zusammengesetzt bedeutet Gastfreundschaft. Und manchmal Gastfreundschaft, wisst ihr, das klingt manchmal so ein bisschen professionell. Das klingt so nach Hotelbusiness, nach Restaurants, die Gastfreundschaft quasi als Dienstleistung anbieten. Du musst dafür bezahlen, damit du diese Gastfreundschaft bekommst. Aber das ist nicht das, was das Wort Gottes meint, wenn es über Gastfreundschaft spricht, sondern es meint den Fremden als Freund behandeln. Den Fremden als Freund behandeln. Das ist ein Riesenunterschied. Sieh mal, ich weiß nicht, wie es mit deinen Freunden ist, aber meine Freunde, denen gebe ich gerne was. Für die koche ich sogar. Ich gebe Geld aus und stelle keine Rechnung aus. Und sage so, hier, für den Wein. Hab gesagt, der Wein, der hat heute Abend, der hat 30 Euro gekostet. Vielleicht, das mache ich nicht für jeden, das mache ich für euch, aber ihr müsst 30 Euro bezahlen, jeder. Das machen wir nicht. Um noch einen Gewinn zu machen. Das machen Restaurants und das ist ja okay, dass das Restaurants machen. Aber das machen wir nicht, sondern wenn wir Freunde haben, dann legen wir uns ins Zeug, dann geben wir Zeit, dann investieren wir Zeit und zwar for free, weil wir, wenn wir, Wenn wir Menschen behandeln als Freunde, wenn es unsere Freunde sind, dann wollen wir sie in unserem Leben haben. Dann investieren wir unser Leben hinein, Ressourcen hinein, unsere Zeit hinein. Dann geben wir all das. Dann haben wir nicht einen professionellen Ablauf, wie wir die Leute behandeln. Dann haben wir kein Wartezimmer und sagt, unsere Freunde müssen im Wartezimmer. Das machen wir nicht. Sondern wir verbringen Zeit mit ihnen. Wir laden sie gerne ein, weil sie unsere Freunde sind. Jetzt hört gut zu. Gastfreundschaft bedeutet, Fremde als Freunde zu behandeln. Das heißt, dass sie es noch nicht sind, vielleicht. Aber sie könnten es werden. Ich glaube, dass Gastfreundschaft ist ein mächtiges, mächtiges Tool in unseren Händen, damit Menschen den Geschmack Gottes erleben, den er hat für sein Haus, für das Zuhause, was Gott für sie vorbereitet hat. Ich glaube, das ist das, was wir als Gemeinde tun können, wenn Menschen hier reinkommen. Wir könnten gastfreundlich sein. Das bedeutet, Fremde als Freunde zu behandeln. Jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mal aus deiner Sichtweise. Wenn du irgendwo neu bist, bist du nicht super froh, wenn jemand auf dich zukommt und nett ist zu dir und sich um dich kümmert und nach deinem Namen fragt und all diese Dinge? Das ist einfach großartig. Das ist etwas, was uns verändert. Das ist etwas, was uns verbindet miteinander. Das ist keine Kleinigkeit. Wisst ihr, der gerade genannte Horst Schulze, der Gründer und ehemalige CEO von dem Ritz-Carlton, der hat mal gesagt, Menschen haben drei Erwartungen an ein richtig gutes Produkt. Und damit meinte er das Hotelprodukt, ein Hotel als Dienstleistung. Das erste ist, das Produkt muss fehlerfrei sein. Also es muss das tun, wozu es da ist. Macht Sinn. Habe ich gedacht, jo, macht Sinn. Das zweite ist, das Produkt muss da sein, wenn du es brauchst. Macht auch Sinn, oder? Du willst die Produkte auch nur dann benutzen, wenn du kein Hotelzimmer brauchst, brauchst du nicht. Und dann das dritte, und das hat mich bewegt. Die Art und Weise, wie du Menschen behandelst, ist wichtiger als das Produkt selbst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre, das ist ein Produkt, was funktioniert meistens. Meistens Nummer zwei ist es da, wenn ich es brauche, ist es meistens nicht. Wenn aber dann der dritte Punkt noch dazu kommt und das Gefühl hast, dass du nicht so behandelt wirst, wie du, als ob du ein Fahrgast bist, dann fällt es schwer, sich ein neues Ticket zu kaufen, oder? Wenn du aber, obwohl es nicht richtig funktioniert und es voller Fehler ist, behandelt wirst und du gesehen wirst, und Menschen zu dir eine Verbindung aufbauen. Und heute Morgen, der Stuart, der hat so ein bisschen, Herr Runkel, so gut, dass Sie da sind. Gut, ehrlich gesagt, ich habe so einen Status wahrscheinlich deswegen. Aber trotzdem, hat trotzdem funktioniert. Mein Herz, was soll man machen? Und da hat er mir ein Stückchen Schokolade gegeben. Und ich habe mich gefreut, ich habe ein Stückchen Schokolade. Es kommt auch nicht immer vor. Ich weiß, es ist die Gastfreundschaftsstrategie von Lufthansa. Aber es funktioniert. Ich war ein bisschen verärgert, aber nicht so viel, dass wir zu spät sind, weil da hat mich jemand auf eine Art und Weise behandelt wie ein Freund. Und das ist ziemlich powerful. Ich glaube, dass Gastfreundschaft Menschen bewegen kann, zurückzukommen zu ihrem Zuhause. Und dass, wenn wir nicht gastfreundschaftlich sind, dass es auch verhindern kann, dass Menschen zurückkommen in ihr eigentliches Zuhause. Und erinnere dich, Menschen sind hungrig. Ich möchte euch mal die Geschichte vorlesen aus unserer Church zu diesem Thema. Und vielleicht kannst du schon mal kommen. Ich weiß, ich habe gesagt, eigentlich später, aber jetzt ist besser. Fang schon mal an. Ich habe den Plan geändert, I'm sorry. Und das ist eine Geschichte von zwei 14-Jährigen aus unserer Church in Mainz. Mein Name ist Lilly und dies ist meine Geschichte. Ich bin 14 Jahre alt und vor 2 Jahren in eine neue Klasse gekommen. Ich bin in der Kirche aufgewachsen und hatte bisher nur Freunde in der Kirche. Aber ich hatte immer mehr das Gefühl, dass Gott in meiner Schule wirken möchte. Ich habe mich danach ausgestreckt, Jesus in die Schule zu bringen. Als ich Sarah aus meiner Klasse kennenlernte, wusste ich, dass ich nicht richtig mit ihr befreundet sein kann, wenn sie nicht weiß, was ich glaube und wie ich glaube. Ich habe angefangen, für sie zu beten, dass Gott sie berührt, ihr Herz öffnet und neugierig macht für Jesus. Ich habe gebetet, dass sie Hunger nach Gott bekommt. Ich wollte, dass sie Jesus kennenlernt, so wie ich ihn kenne. Deswegen habe ich gebetet, dass Gott mir die richtigen Worte schenkt. Ich hatte wirklich viele Zweifel, weil ich nicht komisch vor ihr dastehen wollte. Ich denke oft, was denken andere über mich? Verstehen sie mich? Mögen sie mich überhaupt? Ich wollte einfach Teil der Gruppe sein. Ich hatte das Gefühl, ich bin anders, weil ich Jesus, die Lösung, einen übernatürlichen Herrscher, der alles kann und weiß, in meinem Leben habe. Somit habe ich nicht die Probleme, die sie haben, wie den Sinn des Lebens nicht zu verstehen, einfach keine Hoffnung mehr zu haben. Ich habe auf dem letzten Power-Up, das ist das Youth Camp unserer Kirche, verstanden, dass Gott mich in dieser Position in der Schule benutzen will. Ich bin anders, weil ich den Heiligen Geist in mir habe. Das fällt auf und das will Gott nutzen. Ich schrieb Sarah nach dem Power-Up an, ob sie am Sonntag in die Kirche kommen will. Ich hatte gar nicht die Erwartung, dass Sarah kommt. Sie war aber mega offen und kam einfach, ohne dass ich ihr irgendwie die Kirche erklärt hatte. Die ganze Zeit hatte ich mega Zweifel und nie das Gefühl, dass ich es wirklich richtig mache. Trotzdem habe ich es einfach gemacht, weil ich wusste, dass Gott wirken kann, wenn er will. Jetzt kommt der zweite Teil. Mein Name ist Sarah, ich bin 14 Jahre alt und dies ist meine Geschichte. Ich bin katholisch aufgewachsen in einer relativ kleinen Kirche. Ich bin oft in die Kirche gegangen, aber ich habe nie verstanden, was Glaube ist. Zumindest nie so, wie ich ihn jetzt verstehe. Vor mittlerweile 5 Jahren sind so viele schlechte Dinge passiert. In meiner Familie war viel Krankheit und durch Corona habe ich die paar Freundschaften, die ich hatte, größtenteils verloren. Sehr oft habe ich mich einsam gefühlt und mir ging es einfach nicht gut. Es wurde immer schlimmer, da immer mehr in meiner Familie und meinen Freunden passierte. In den Sommerferien 2023 war der Tiefpunkt gewesen. In einer Freizeit ging es mir wegen einer Verletzung und aufgrund eines Todesfalls in meiner Familie die ganze Zeit sehr schlecht. Ich habe einige Fehler gemacht und sehr viel nachgedacht. Mir war es einfach zu viel und generell war die Freizeit einfach anstrengend. Die Menschen in der Freizeit haben mir auch versucht zu helfen, aber ich wollte es nicht, weil sie mich nicht wirklich verstanden haben. Direkt am Samstag darauf wurde ich von Lilly, die ich erst ein Jahr so richtig kannte, gefragt, ob ich mit ihr am Sonntag in die Kirche gehen wollte. Ich dachte mir nichts dabei und willigte schnell ein, da ich mich sehr gerne mit ihr in den Sommerferien treffen wollte und es sonst nicht mehr geklappt hätte. Dieser Sonntag und das, was ich im und außerhalb des Gottesdienstes spürte, drehte mein ganzes Leben um. Ich war schnell begeistert von dieser Überzeugung, die jeder in der Kirche hatte, die Atmosphäre und die Freundlichkeit, die die Menschen einfach ausstrahlten. Mir hat es sehr gefallen. Und ich schleppte am nächsten Sonntag meine Eltern mit. Ich hatte Angst, dass meine Eltern das Ganze aufnehmen würden. Doch sie kamen immer häufiger mit. Nach dem dritten Sonntag, an dem ich da war, an diesem Tag hat sich unter anderem Lilly taufen lassen, wusste ich, dass ich diese Überzeugung von Glauben und diese Freiheit auch erleben wollte. Ich bin so froh, dass mich Lilly eingeladen hat und mir den Weg zur Rettung gezeigt hat. Sie ist eine unglaublich gute Freundin für mich geworden. Ich bin froh, sie zu haben und dankbar, dass sie sich getraut hat, mich einzuladen. Für die ganzen Wunder, die ich mit ihr und durch sie innerhalb und außerhalb der Schule schon erleben durfte. Zum Beispiel wurde ich im Sportunterricht geheilt, weil sie für mich gebetet hat. Jesus hat mir geholfen, meine Ängste vor der Meinung von anderen Menschen loszuwerden. Er hat mir geholfen, schlechte Gewohnheiten sowie schlechte Gedanken, zum Beispiel über mich selbst, in den Griff zu bekommen. Und er hat mir Leute geschenkt, die mir in schweren Zeiten helfen. Er hat mich verändert. Ich bin nicht mehr so perfektionistisch und denke nicht mehr so viel nach. Ich wurde viel, viel fröhlicher und offener und merke, wie ich Dinge einfach mit neuer Freude und Überzeugung machen kann. Zum Beispiel bin ich Trainerin geworden in einem Verein, was sehr anstrengend war und immer noch ist, weil ich die Sportart erst für ein Jahr machte. Doch jedes Mal, wenn ich da bin, fühle ich eine übernatürliche Freude, auch wenn ich danach komplett fertig bin. Dadurch, dass ich Jesus kennengelernt habe, habe ich gelernt, wer ich eigentlich bin. Ich versuche deshalb, so schwer es mir manchmal auch fällt und so häufig es auch scheitert, meinen Glauben zu teilen und meine Freunde in die Kirche einzuladen, da ich ihnen zeigen möchte, wer mich gerettet hat, mit der Hoffnung, dass sie Ähnliches wie ich erleben und gerettet werden. Was kann Gastfreundschaft tun? Was kann es tun, wenn wir das Herz Gottes zeigen, sein Herz nur anteasern bei den Menschen und sie einen Geschmack davon bekommen, von dem Hunger, den sie in sich tragen und verstehen, da ist ein Ort, da ist ein Gott, da ist ein Jesus. der sie liebt. Da gibt es etwas, was sie entdecken können und was sie wirklich an ihr Ziel bringt. Ist das nicht großartig? Mit 14 Jahren, kannst du dir das vorstellen? Ist der Hunger schon so groß? Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich habe Jesus auch mit 14 Jahren kennengelernt. Glaub mir, Menschen brauchen ihn dringend. Wisst ihr, der Marsianer, irgendwann in dem Film, da bekommt die ganze Erde mit, die NASA hat einen Fehler gemacht. Sie haben Mark Watney zurückgelassen. Er ist da oben auf dem Mars, kämpft um sein Leben. Und die Crew ist schon auf dem Weg nach Hause und die wurde noch gar nicht informiert darüber, dass Mark noch am Leben ist. Schließlich informieren sie die Crew und sie fallen aus allen Wolken. Ach du meine Güte, wir haben Mark zurückgelassen. Jetzt musst du wissen, es dauert 1,5 Jahre, um auf den Mars zu fliegen. 1,5 Jahre, ein Weg. 3 Jahre hin und zurück. Das ist nicht mal so eben um die Ecke. Der Mars ist weit entfernt. Und weißt du, die Leute fangen an, darüber zu sprechen. Was ist mit Mark dort im Mars? Lohnt es sich das? Wollen wir den Aufwand betreiben? Es wird viel, viel Geld kosten. Milliarden über Milliarden, um ihn zurückzuholen. Und Folgendes passiert in diesem Film.
I've always thought about how much more we can learn if we just dare to go farther.
People around the world are rallying behind one simple endearing notion. Bring him home. We have seen hundreds of messages of support of this brave astronaut. Watney's ordeal is far from over. NASA is doing everything they can to figure out how to save him.
Bring him home. Ich habe gedacht, auch wenn es nur ein Film ist, aber vielleicht ist es ja möglich, dass die Welt erkannt hat in diesem Augenblick, wie wertvoll nur eine einzige Seele ist. Wie wichtig es Gott ist, dass der eine zurückkommt und dass er alles gegeben hat, damit es möglich wird, damit der eine zurückkommt, nach Hause zum Vater. Und ich bin überzeugt davon, dass die Engel im Himmel, die Chöre im Himmel, dass sie genau das, diesen Aufstand gemacht haben, als Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, als Jesus die größte Rettungsaktion angeführt hat, die Geschichte der Welt jemals gesehen hat, als der allmächtige Gott des Universums Mensch wurde, standen die Engel dort und gesagt, bring sie nach Hause. Bring sie nach Hause. Diese eine Seele in Berlin. Diese eine Seele. Wir kennen ihren Namen, wir wissen, wer sie ist. Und wir wollen, dass sie nach Hause kommt. Denn Gott liebt diesen Menschen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir unsere Herzen aufmachen und dass wir Gottes Herz bekommen dafür. Dass wir sagen, Herr, wenn du es so siehst, lass es mich auch so sehen. Wenn es für dich so wichtig ist, dann soll es für mich auch so wichtig sein. Wenn du alles getan hast, dann will ich auch alles tun. Und sieh mal, Lukas 15 spricht uns von zwei Söhnen, von dem rebellischen Sohn und von dem religiösen Sohn. Und wir vermissen ein bisschen so, Jesus, das ist eine coole Geschichte, um zu sagen, wie es nicht geht. Aber wie geht's denn? Wie funktioniert's denn? Wir müssen Folgendes wissen. Es ist die Geschichte von zwei Söhnen. aber sie wird erzählt von dem einen Sohn, von Jesus Christus, von dem Sohn, der gesagt hat, Vater, ich werde gehen. Ich werde das Zuhause verlassen. Ich werde in diese Welt gehen und zurückbringen, was verloren ist. Ich werde suchen und ich werde retten, was verloren ist. Und ich glaube, es ist immer noch das gleiche Angebot. Wenn wir mal zu Hause sind, wenn wir unseren Gott kennengelernt haben, wenn wir Teil sind und wir wissen, da ist unser Gott, dass wir sagen, Herr, sende mich in diese Welt. Lass mich Teil sein von dieser Rettungsaktion. Lass mich Teil sein davon, was auch immer es kostet, damit der eine Seele zurückkommt nach Hause zum Vater, der auf ihn wartet. Ich glaube, dass Gott das tun will und ich glaube, dass Gott unsere Herzen als Kirche in ein solches verändern möchte. Dass wir nicht mehr warten darauf, dass wir selbst in den Himmel kommen, sondern dass wir sagen, wir werden nicht warten, sondern wir werden tun, was auch immer notwendig ist, die nächsten 50, 60, 80 Jahre, wie auch immer, wie lange wir leben, damit Menschen zurückkommen in das Haus des Vaters. Wollen wir kurz aufstehen, um zu beten? Heiliger Geist, ich danke dir für das, was du unter uns tust durch dein Wort. Dass du uns einen Hunger gegeben hast vor vielen Jahren. Eine Offenbarung gegeben hast darüber, wer du bist und dass es dich gibt. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wer du bist. Und dass wir zum Vater kommen können wegen dir und dem, was du getan hast, weil du uns so sehr liebst. Und heute Morgen bitten wir dich, Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns überschüttest mit einer Überzeugung, mit einer Kraft, mit einer Leidenschaft, mit einer Barmherzigkeit in unserem Herzen, dass wir wegschauen von all dem, was uns noch fehlt und hinschauen, was dir noch fehlt. Dass wir die Ernte sehen von Menschen, die nach Hause kommen müssen. Dass wir die Menschen sehen, die sich in einer unwirklichen Welt befinden, entfremdet von allem. Und sie haben nur ein Verlangen in ihrem Herzen, nach Hause zu kommen zu dir. Wir sind heute Morgen hier und sagen, Heiliger Geist, wenn es denn möglich ist, durch dein Wort, dann verändere uns. Gib uns ein neues Feuer, eine neue Leidenschaft, eine Überzeugung, die nicht aufhört, die unsere Faulheit und unseren alten Menschen überwindet, damit wir das sein können, was wir sein müssen, damit Menschen nach Hause kommen. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir. Wenn du heute hier bist, heute Morgen, und du fühlst diesen Hunger und du willst nach Hause kommen, du sagst, wie komme ich nach Hause? Sag mir, wie ich nach Hause komme. Hier ist der Deal. Das ist, was Jesus sagt. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wer zum Vater kommt, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist der Weg. Wie kommst du zum Vater? Durch Jesus. Und du fragst dich, wie meinst du das mit Jesus? Ganz einfach. Indem du Jesus Christus, der Auferstandene, der vor 2000 Jahren Gekreuzigte, indem du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Ich nehme dich an. Ich folge dir. Ich sage Ja zu dir. Ich sage, Jesus, ich habe verstanden, was du getan hast. Du hast es für mich getan. Ich sage Ja zu dem, was du bist, zu der, wer du bist und was es für mich bedeutet. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann würde ich gerne mit dir beten. Vielleicht ist es dein erstes Gebet, was du an Jesus richtest. Und es ist ein Gebet, was wir zusammen sprechen werden. Wir alle zusammen, wir helfen dir. Weil wir wollen dich gerne als unseren Freund behandeln. Weil du unser Freund wirst und sein wirst. Und Gott wartet schon auf dich. Der Vater hat schon lange auf dich gewartet. Du bist nicht aus Zufall hier. Du bist nicht hier, weil irgendjemand, weil du dich aufgerafft hast. Nein, du bist hier, weil der Vater dich kennt und weil der Sohn dich gesucht hat. Und du bist hier und hast eine Offenbarung, weil der Heilige Geist selbst dich berührt hat. Und wenn du heute Morgen sagst, das bin ich, dann lass uns gemeinsam beten. Wir machen alle die Augen zu, um Privatsphäre zu geben. Aber wenn du heute Morgen hier bist, dann möchte ich dich gerne bei drei bitten, dass du deinen Arm hebst als ein Zeichen deines Glaubens. Denn das ist es, was Gott sucht in unseren Herzen. Dass wir sagen, ja. Ja zu dem, was Gott sagt. Und das ist Glaube. Das ist Vertrauen. Wenn du sagst, das bin ich, dann bei drei. Drei, Jesus Christus ist gekreuzigt worden für meine Schuld und deine Schuld auf Golgatha. Zwei, er ist auferstanden von den Toten und er lebt. Und drei, wenn du das bist, dann heb jetzt deinen Arm und sag, das bin ich. Ich will zu Jesus kommen und zu ihm gehören und ihm nachfolgen. Und da ist schon eine Person ganz hinten in der Reihe. Vielen, vielen Dank. Gibt es sonst noch Leute, die sagen, ja, das bin ich. Da ist noch eine Person, die sagt, das bin ich. Ich will mit Jesus verbunden werden. Vielen Dank. Wer ist noch da? Da hinten noch eine Person. Hier vorne noch eine Person. Vielen Dank. Gibt es noch jemanden? Da ist noch eine Person. Sehr, sehr cool. Dankeschön. 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 Jesus, danke, dass du hier bist. Dass du da bist mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart. Dass du uns berührst und uns rettest heute Morgen. Und jetzt wollen wir gemeinsam beten. Ich bete vor und wir alle beten mit und helfen denen, die sich gemeldet haben, okay? Herr Jesus Christus, noch einmal in voller Überzeugung. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Ab heute will ich zu dir gehören. Ab heute sage ich Ja zu dir. Ab heute bist du mein Herr, mein Gott, mein Erlöser, mein Retter und mein Freund. Amen. Amen. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.